CN2F1, unser Thema heute ist Sprung. Im Jahr 2012 wagte Felix Baumgartner den wohl unglaublichsten Sprung, den sich ein Mensch jemals zugetraut hat. Er sprang aus der Stratosphäre Richtung Erde. Doch dieser Sprung war nicht nur die Idee eines wagemutigen Menschen, sondern auch Teil einer Marketingstrategie des Herstellers von Red Bull. Wie die funktioniert und warum man dafür neben Fußballmannschaften, Formel-1-Teams eben auch noch Sprünge aus dem All finanzieren muss, das besprechen wir uns jetzt mit unserem Marketing-Experten Markus Bartelt. Wunderschönen guten Morgen, Markus.
Einen schönen guten Morgen.
Markus, wie viel hat Red Bull eigentlich auf den Tisch gelegt, um Baumgartner diesen Sprung zu ermöglichen?
Man spricht hier von einer Größenordnung von 50 Millionen Dollar, die das ganze Ding gekostet hat. Das ist jetzt erstmal eine hohe Summe, aber im Verhältnis ist das eigentlich verhältnismäßig wenig. Wenn man überlegt, dass man beim Super Bowl, der ja eigentlich nur amerikaweit ausstrahlt, für 30 Sekunden auch schon 2,3 Millionen zahlt, dann kriege ich für diese Aufmerksamkeit, dass da Millionen Menschen weltweit zugeguckt haben für 50 Millionen, dann ist das quasi schon ein Schnäppchen.
Mhm. Jetzt ist es ja so, dass das nicht das Einzige ist, was Red Bull macht. Wieso pulvern die denn so unfassbar viel Geld raus? Ich sag mal, so richtig viele, dolle, große Marken in Sachen Energy Drinks gibt's ja nur auch nicht weltweit, oder?
Die gibt es nicht. Sie sind da auch, sie haben sehr viele Nachahmer. Also sie haben ja selbst gesagt, sie haben bei 150 Nachahmern aufgehört zu zählen, die aber alle nicht diese Bedeutung haben. Red Bull macht aber hier ein Marketing, das sich schon lange vom eigentlichen Produkt gelöst hat. Das heißt, wir sehen bei diesen ganzen Sportvereinen, aber auch bei anderen Dingen gar nicht mehr die Dose im Vordergrund. Die finanziert zwar das Ganze, aber Red Bull steht mittlerweile für Dynamik, für extreme Sachen. Sie machen sehr, sehr viel Extremsportarten, unterstützen Formel 1 für Schnelligkeit. Es geht hier zum einen um Sieger und es geht zum anderen einfach auch um die schönen Bilder, die damit produziert werden können. Und die verankern die Marke sehr, sehr stark in den Köpfen der Konsumenten.
Okay, also was bei mir die Marke am meisten verankert hat, waren diese Minis mit dieser großen Red Bull-Dose, die da rumgefahren sind. Das ist, glaube ich, das, was bei mir am meisten hängen geblieben ist. Sind die denn da immer überall drauf? Bin ich da einfach markenblind und kriege das nicht mit? Oder wie soll ich jetzt merken, dass zum Beispiel Red Bull diesen Eilsprung finanziert hat?
Du siehst es einfach. Also wir sehen ja, wenn wir heute Formel 1 zum Beispiel gucken, wissen wir, dass das Team eben das Red Bull Team ist mit Sebastian Vettel. Wir wissen teilweise auch, dass sie ein zweites Team haben, Toro Rosso. Wir kennen das bei Fußballvereinen, also im Rasenballsport Leipzig. Red Bull hieß das ja zuerst, durften sie sich nicht nennen, musste verändert werden. Also wird ständig genannt. Und auch Herr Baumgartner war eigentlich von oben bis unten mit Logos vollgeklebt. Also man hat ständig auch diesen Schriftzug Red Bull gesehen. Und diese vielen Kontaktzahlen in der Medienschaltung geht es ja darum, Kontakte herzustellen, weil das eben sich bei uns ablagert in unseren Erinnerungen. Die sind halt das, was normalerweise viel Geld kostet und die sich Red Bull auf eine spektakuläre Art und Weise relativ günstig erkauft.
Kann man nur solche Geschichten machen und diesen ganzen anderen Quatsch wie Anzeigen, Fernsehwerbung und so weiter gleich lassen?
Das ist eine sehr schöne Frage.
Also danke.
Ich glaube, Red Bull ist erst einmal groß geworden über die Produktwerbung. Das hätte auch gar nicht anders funktioniert. Das hängt auch damit zusammen, dass Red Bull nicht sofort eine globale Marke war, sondern Red Bull ist in Österreich gestartet, dann kam nach und nach Europa mit dazu. Sie sind erst jetzt global. Und jetzt funktioniert das sehr gut. Ob man vom Start weg von vornherein auf jegliche Form der Produktwerbung verzichten kann, würde ich bezweifeln. Sondern wir müssen immer erst einmal auch über die klassische Werbung das Produkt nahebringen. Eine Marke hat den sogenannten Self-Share, diesen Anteil, dass eine starke Marke sich irgendwann vom eigentlichen Produkt löst und das überstrahlt und unter diesen Strahlen ganz viele andere Dinge mit aufnehmen kann. Also Red Bull ist ja heute nicht nur ein Gummibärchen-Browser-Hersteller, sondern sie haben ja mittlerweile Verlagshäuser, sie haben Medien, Servus TV als Fernsehsender, es gibt das Magazin dazu, sie haben Terramata als Magazin, sie haben ein eigenes Musiklabel, also auf einmal strahlt da immer mehr unter dem Namen Red Bull.
So, jetzt kennt man ja gerade diesen Konkurrenzkampf unter unterschiedlichen Unternehmen aus der Werbung, vor allem von Coca-Cola und Pepsi-Cola. Gibt es denn jetzt andere Unternehmen von Energy Drinks, die Hersteller von Energy Drinks, die jetzt sagen, okay, dann lassen wir jetzt einen vom Mond hüpfen oder ist jetzt einfach mal Schicht?
Ich glaube, diese Bereitschaft, das zu machen, hängt ganz stark mit dem Gründer zusammen. Und der Herr Mateschitz, der das gegründet hat, der mittlerweile auch langsam auf die 70 zugeht, ist ein Marketing-Genie, der einfach immer von Anfang an quer gedacht hat. Das ist der kam, glaube ich, aus der Zahnpasta, da war er ursprünglich Marketing-Manager. Und der hat von vornherein gesagt, ein Produkt, das niemand kennt, und das war ja der Vorteil eigentlich fast von Red Bull, dass das Thema Energy Drinks noch komplett unbelegt war, das kann man nicht über klassische Werbung machen, das muss man über ungewöhnliche Werbung machen. Und der ist wirklich jemand, der immer alles gegen den Strich bürstet und eben sagt, wir machen kein Sponsoring und kleben für teuer Geld irgendwo unser Logo auf einem Kotflügel drauf, sondern wir kaufen uns gleich den ganzen Rennstall dazu. Diese Sichtweise, die findest du in anderen Unternehmen nicht. Und ich glaube, dass gerade Unternehmen, die Teil von einem großen sind, von einem Unilever oder von einem Danone, einfach den Mut nicht haben und auch diese leichte Prise von Wahnsinn nicht haben, wie der Herr Mateschitz selbst.
Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wenn man anfängt mit sowas, also Energy Drinks ist nun der Drops gelutscht, aber es könnte ja sein, wir finden irgendeine Produktidee, wo wir sagen, das gibt's noch nicht. Braucht man da nicht erstmal eine unfassbar große Kriegskasse, um überhaupt in diese Schiene von Marketing und Bekanntheit zu kommen?
Die Zeiten haben sich geändert. Das wäre früher bestimmt so gewesen. Wir haben heute sehr viele Möglichkeiten über virales Marketing, über Ambient Media, also Dinge, die in der Umwelt stattfinden, über Guerilla-Marketing, auch sehr, sehr schnell Aufmerksamkeit zu schaffen. Es gibt da diesen schönen Satz, Idee schlägt Budget. Und wir sehen immer häufiger, dass eben Marken mit solchen viralen Kampagnen, ich erinnere jetzt an diese große Kuss-Kampagne, die es gab von dem Modelabel Ren, das eigentlich auch keiner vorher auf dem Schirm hatte, was aber mittlerweile über 76 Millionen Mal angeklickt wurde, dass man damit tatsächlich einen Markenaufbau und einen Bekanntheitsaufbau schaffen kann in sehr kurzer Zeit.
Und trotzdem, liebe Hörer und Hörer, den Sprung aus dem Ei machen Sie nicht zu Hause nach mit der Filmkamera und dann auf YouTube. Das funktioniert nicht mehr. Der Drops ist gelutscht. Über die Bedeutung des Sprungs aus dem Ei von Felix Baumgartner.
Zu Hause machen Sie den Sprung aus dem All zu Hause nicht nach. Vielen Dank,
Sven. Einfach nur senkrecht nach oben.
Ja. Ich glaube, du solltest deine Kinder doch nicht zu Hause unterrichten.
Jedenfalls sprachen wir mit dem Marketing-Experten Markus Bartelt. Vielen Dank, Markus.
Alles klar, schönen Sonntag noch. Tschüss.
Ciao.
Achso, und wie immer schön nachgucken, www.marketing.de.